Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Samstag, 3. Mai 2025.
Du schon wieder, Andreas.
Wen hast du denn erwartet? Natürlich bin ich das hier.
Nicht den Heiligen Geist. Du wolltest mir gestern ganz viel erzählen, ganz viel über die Sixtinische Kapelle, wo die Kardinäle jetzt alle bald einziehen, wo die Vorbereitungen laufen und dass es da mal wieder natürlich tausend Geheimnisse und Geschichten gibt, wie überall im Vatikan. Erzähl.
Also da geht es gerade jetzt wirklich zur Sache. Tausende von Leute stehen mittlerweile schon auf dem Platz. Die gucken, starren alle auf den Kamin, der aufgebaut worden ist. Und in der Sixtinischen Kapelle wird jetzt gerade also ganz heftig gearbeitet. Der Fußboden, der eingezogen werden muss, also der ganze Fußboden wird um etwa 60 Zentimeter erhöht, sodass die nicht stolpern, dass die Tische, an denen die sitzen werden, aufstellen können. Der Fußboden ist schon drin. Die Öfen für den weißen und den schwarzen Rauch, die sind schon aufgebaut. Der Schornstein ist fertig. Also wir sind jetzt in den letzten Zügen. Die Vorbereitungen laufen und draußen, also in der Versammlung der Kardinäle, wird die Stimmung auch immer heißer. Jetzt ist natürlich, die haben innerhalb der Kapelle vorbereitet, dass die relativ weit auseinandergesetzt werden können. Aber das ist bei so vielen Kardinälen eigentlich nicht möglich. Mhm. Also wir haben 133 Wahlberechtigte. Das sind viel mehr als bei allen anderen Konklaven. Deswegen werden die sehr nah beieinander sitzen und sie schauen natürlich auf das jüngste Gericht von Michelangelo.
Ja, das, also ich denke ja irgendwie immer nur an die Decke. Alle gucken immer auf die Decke, irgendwie Jesus und Gott und Finger und so. Aber das jüngste Gericht, ich habe das gar nicht mehr so auf dem Zettel. Aber das hat es viel mehr in sich, ne, als die Decke.
Das hat es in der Tat in sich. Das ist also eines der, vielleicht ist es das, eines der wichtigsten Meisterwerke, das je ein Mensch gemalt hat. Also Goethe hat gesagt, man muss die Sixtinische Kapelle und das jüngste Gericht gesehen haben, um zu wissen, was ein Mensch zu leisten in der Lage ist. Also es ist schon sehr ungewöhnlich. Also in der Mitte siehst du einen sehr jungen Jesus.
Ja, ich gehe da mal rauf. Wir verlinken das auch in den Shownotes, dass sich jeder das angucken kann, die Museums-Vatikan-Seite. Also ich sehe, dass in der Mitte ist Jesus. Okay, der hat, warte mal, ich muss mal ein bisschen vergrößern, der hat keinen Bart. Der sieht jetzt für mich nicht so aus wie diese anderen Jesus-Darstellung.
Ja, nein, der sieht ganz anders aus, das stimmt. Ja. Michelangelo war begeistert von einer Skulptur, die es im Vatikan gibt, der Torso von Belvedere. Das ist ein super muskulöser Mann. Und genau so hat er sich Jesus vorgestellt, als einen schönen, also der hat nichts von diesem traurigen, am Kreuz hängenden, bärtigen, depressiven Jesus, sondern das ist ein kräftiger Herrscher. Den hat er sich so vorgestellt. Neben ihm ist in dieses blaue Tuch hüllt seine Mutter Maria.
Okay, die sieht ja sehr jung aus da. Also,
ja, er macht den gleichen Fehler, den er schon mal gemacht hat. Er hat ja die Pietà gemeißelt, kennst du bestimmt, diese Superskulptur, die auf der rechten Seite steht, wenn du in den Petersdom kommst. Auch da ist Maria sehr jung. Dafür hat er schon als ganz junger Mann tierisch auf den Deckel gekriegt, weil der Auftraggeber hat die Pietà nicht haben wollen. Er hat gesagt, ich will die nicht, du kannst sie behalten. Schlicht und einfach deswegen, weil wenn Jesus stirbt, muss Maria ja mindestens so um die 45, 50 Jahre alt gewesen sein. Mhm. Aber man sieht sowohl bei der Pietà als auch in der Sixtinischen Kapelle eine sehr junge Frau. Und Michelangelo hat immer gesagt, das ist das Idealbild einer Frau, das ich malen will. Wie alt die ist, mir ganz egal.
Okay. Obwohl er sich ja mehr für Männer interessiert hat, ne?
Also den Männer. Ja, er hat sich sehr für Männer interessiert und das sieht man gut versteckt im jüngsten Gericht auch. Also wenn du mal nach rechts oben schaust im jüngsten Gericht, dann siehst du zwei Männer, die sich küssen. Das war einer der zahllosen Skandale, die es gegeben hat, als dieses Bild entdeckt, als es aufgedeckt wurde. Also Michelangelo hat ein Heidengeld dafür bekommen und hat auch sehr viel Geld ausgegeben für das Bild, weil dieses Blau, das du da siehst, das entsteht aus Lapislazuli. Und das ist die teuerste Farbe, die es damals gab. Das war wahnsinnig teuer, pro Eimer Lapislazuli. Und Michelangelo brauchte davon unglaublich viel. Deswegen dieses magische Blau, das es in der Sixtinischen Kapelle gibt, das kommt von diesem großen, dem großflächigsten Fresko der Welt, das mit Lapislazuli gemalt worden ist.
Sieht auch toll aus. Also das Blau ist wirklich wow. Und diese Männer, die sich da küssen, aber man kennt die jetzt nicht. Also da hat er nicht noch jemandem einen mitgegeben oder so.
Nein, nein, er wollte zeigen, im Himmel ist dann alles gegessen. Ja, genau, ich kann mich mal dran erinnern. Übrigens, ich habe mich mal mit Kardinal Ratzinger über das jüngste Gericht unterhalten. Und der hat das etwas Schockierendes gesagt damals. Er hat gesagt, im Himmel, also wenn das jüngste Gericht kommt, dann sind wir alle geschlechtslos. Also es gibt keine Männer und keine Frauen mehr.
Finde ich eigentlich eine gute Idee.
Ich fand das ganz furchtbar. Stell dir mal vor, wie langweilig. Das ist ja schrecklich.
Ja, als aber Engel. Jeder mit jedem alles möglich. So dachte ich eher. Dass ich man fand, dann nicht das so ja in diesen zwei Schienen denkt.
Also ich fand es schrecklich. Ich habe gedacht, also so eine Welt, in der es also keine hübschen Mädels mehr gibt, ist ja furchtbar, ja, aber egal. Also, auf jeden Fall, ich wollte sagen, Michelangelo stellt sich das aber so vor, dass es durchaus noch Männer und Frauen gibt, das siehst du ja. Und das Skandalöse daran war, er hat sich halt die Frage gestellt, wenn das jüngste Gericht kommt, also wenn wir von den Toten auferweckt werden, dann haben wir ja nicht unseren schicken schwarzen Anzug an oder ein Opernkleid, sondern dann sind wir natürlich nackt.
Ja. Aber sind ja nicht alle nackt.
Nein, weil beim Konzil von Trient war dieses Fresko galt als so skandalös, dass man einen Mann beauftragt hat, der hat Unterhosen gemalt, den Unterhösler. Der musste die alle anziehen, weil das als anstößig empfand. Das hat Michelangelo Buonarroti Gott sei Dank nicht mehr erlebt. Aber Gott sei Dank hat man bei den Restaurierungen des Freskos viele dieser Unterhosen wieder runtermachen können.
Ja, aber nicht alle.
Nein, also, nicht alle. Einige Unterhosen sind da immer noch drauf, das stimmt. Es kommt darauf an, auf welche Farbe, welche Art und Weise die gemalt worden sind. Einige Sachen sind sogar rausgemeißelt worden, sodass man das nicht reparieren konnte, weil man das ganze Treiben im Himmel als ausgesprochen skandalös empfand. Und wenn du rechts unten in die Ecke guckst, dann siehst du einen Mann in der Hölle, der wird von einer Schlange gerade gepeinigt und die beißt ihn dahin, wo es den Männern sehr wehtut.
Ach Gott.
Und das ist ein Kardinal gewesen, da Cesena hieß der. Der ist also in die Sixtinische Kapelle gekommen und hat dem Papst Paul III. Gesagt, also das, was Michelangelo da malt, das ist ja skandalös, das geht so nicht. Das ist ja, wer was für ein Bordell, aber doch bitte nicht für die päpstliche Kapelle. Das hat Michelangelo mitgekriegt und sich gerecht und hat ihn dann in die Hölle gemalt mit dieser Schlange. Und dann ist der Kardinal wieder zum Papst gegangen und hat gesagt, also das ist ja skandalös. Michelangelo hat mich jetzt in die Hölle gemalt. Und dann hat Paul III. Gesagt, da kann ich gar nichts machen. Also wenn Michelangelo dich in den Himmel gemalt hätte, da habe ich einen gewissen Einfluss. Aber in der Hölle habe ich nichts zu sagen. Also da müssen wir leider jetzt mit leben, dass du in der Hölle
spricht
bist.
Spricht für einen gewissen Humor, ja. Aber ich meine, so schlimm zu sagen. Ich meine, das ist viel Nacktheit, aber es findet ja jetzt nicht explizit das statt, was jetzt da, also man sieht ja jetzt nicht, wie Menschen da miteinander in Anführungszeichen also, unanständige Dinge tun.
Naja, es gibt einen Teil des Freskos, das empfand man damals als so skandalös, dass es sozusagen repariert wurde. Also die anderen Sachen sind, das ist mal übermalt worden, das stimmt, aber dass man ganze Teile rausgemeißelt hat, das hat man nur an einer Stelle getan. Welche Wenn du auf das Fresko schaust, siehst du auf der rechten Seite eine Dame, die hat ein grünes Kleid an.
Ja, sehe ich, genau. Die kniet so eher.
Genau, und die hat in der Hand ein Wagenrad. Also das ist die Heilige von Alexandria, die ist auf ein Rad geflochten worden und zu Tode gekommen. Ja, ganz schrecklich. Und deswegen hat sie dieses Rad in der Hand und auf eine sehr unanständige Art und Weise steht ein Herr hinter ihr, dessen Kopf wurde rausgemeißelt und zur Seite gedreht, weil ursprünglich war die Dame vor ihm nicht bekleidet und er auch nicht.
Okay.
Und er schaute auf ihren Rücken, also und auch nicht zur Seite. Und das empfand man als so kolossal unanständig, dass man das
Okay, er war auch sehr nah dran. Also man kann sich mit ein bisschen Fantasie vorstellen, dass das jetzt nicht die Missionarsstellung war. Da muss man sich auch fragen, wo kommt der Name her? Sondern eher eine andere.
Ja, genau.
Da gehen wir nicht weiter drauf ein.
Ja, genau, das würde ich auch ungern. Also wie gesagt, diese Stelle empfand man als ausgesprochen skandalös. Aber ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn die Kardinäle jetzt Zeit haben beim Wählen, also dieses Bild, da gibt es viel zu entdecken. Also das ist gar kein, da gibt es jede Menge. Also eins zum Beispiel, wenn du auf das Bild schaust, also auf das Fresko, dann siehst du, dass in der Mitte sind die Trompeten von Jericho, also da blasen die mit den Trompeten. Und siehst du, dass da zwei Bücher sind, ein kleines und ein großes.
Ja, genau, sehe ich.
Michelangelo wollte damit sagen, die Gerechten sind viel weniger, deswegen ist das Buch ganz klein, die in den Himmel kommen. Und die Ungerechten, die stehen in dem dicken Buch, das sind viel mehr.
Und da können die Kardinale sich jetzt überlegen, in welchem Buch sie stehen.
Genau.
Und sie können ganz langsam wählen, damit sie in Ruhe sich nochmal alles alles angucken können.
Ganz genau. Und ja. Du siehst auch auf der linken Seite, da werden von Engeln Leute nach oben gezogen.
Ja, sehe ich auch. Oh ja, aus der Hölle raus sozusagen. In genau. Was haben die gemacht?
Wenn du da genau hinschaust, siehst du, die werden nach oben gezogen an Rosenkränzen. Oh. Das bedeutet, wenn du den Rosenkranz betest, dann ist der Weg in den Himmel leichter möglich. Also die ziehen sie an Rosenkränzen nach oben. Und was man ganz schlecht sehen kann auf dem Bild, was aber ganz toll ist, ist genau vor dem Altar, also ganz unten an dem Bild, siehst du eine Art Höhle.
Ja.
Da drin sind irgendwelche Monster.
Hui, ja.
Und diese Monster sind der Tod. Weil Michelangelo hat gesagt, am Tag des jüngsten Gerichtes haben wir eigentlich einige was zu lachen, weil die kommen ins Paradies. Und die, die nichts zu lachen haben, das sind die, die rechts in die Hölle kommen. Und nichts zu lachen hat auch der Tod, weil es hat sich erledigt. Es ist niemand mehr, er wird nicht mehr gebraucht. Okay. Der Tod ist vorbei. Und du siehst natürlich oben neben Jesus auch etwas, was, glaube ich, die Kardinäle jetzt bei der Wahl sich sehr genau anschauen werden. Weil du siehst einen sehr großen, nackten Mann.
Mhm.
Der hat Schlüssel in der Hand. Siehst du das?
Ja.
Das ist Petrus. Der gibt Jesus am Tag des jüngsten Gerichtes die Schlüssel des Himmels zurück und sagt, ich kann die nicht mehr verwalten, ich brauche sie nicht mehr. Du hast, solange ich auf der Erde als Papst und als meine Nachfolger, die alle sich als Nachfolger von Petrus verstehen, hast du mir die Schlüssel des Himmels gegeben. So steht es in der Bibel. Aber ich kann die Schlüssel des Himmels jetzt nicht mehr gebrauchen, weil du bist jetzt zurückgekommen. Und ich glaube, dass sie wählen jetzt den 266. Nachfolger des heiligen Petrus. Ich glaube, dass sie sich diese Petrusfigur ganz genau angucken werden jetzt.
Okay, na, wollen wir doch hoffen. Aber wie viele Menschen rennen da jeden Tag durch, wenn da jetzt nicht gerade Konklave ist, durch die Sixtinische Kapelle?
Also normalerweise ist das der Ort, den viele Besucher als einen der schlimmsten in Rom sehen. Also es gibt ganz viele Urlauber, die mit mir reden und sagen, ach, Rom ist toll, das Essen ist toll. Wir haben so viele Sachen gesehen, aber schrecklich war die Sixtinische Kapelle, weil da laufen 30.000 bis 40.000 Menschen pro Tag durch.
Oh, das ist ja auch nicht gut für die Kunst, sag ich mal.
Es gibt da jede Menge, es gibt ganz viele Mechanismen, um die Luft reinzuhalten. Aber richtig ist, da drin herrscht normalerweise ein fürchterliches Gedränge. Man kann nichts sehen, man hört immer nur Rufe, Ruhe. Also normalerweise ist das ein Ort, wo Rom-Urlauber ganz oft sagen, ich fand Rom ganz toll, aber von der Sixtinischen Kapelle bin ich furchtbar enttäuscht. Ich habe ja, wie du weißt, zeige ich Rom einigen Gästen. Und ich habe auch eine Reise, da gehen wir mit ganz kleinen Gruppen mal nachts, wenn die Museen geschlossen sind, in die Sixtinische Kapelle. Und das ist ein wirklich absolut magisches Erlebnis. Wow. Also wenn du da mit wenigen Leuten drin stehst, dann denkst du, es ist wirklich vielleicht ist es einer der magischsten Orte der Welt. Wow. Aber wenn du jetzt nochmal auf das auf das Fresko guckst und guckst mal nach links, dann siehst du eine Tür.
Ja.
Das ist der Eingang in die sogenannte Kammer der Tränen. Wenn der Papst gewählt wird, wird er erstmal gefragt, nimmst du die Wahl an? Man kann die Wahl ablehnen. Das hat der Josef Ratzinger auch gewollt, der hat sich dann ja nach überzeugen lassen. Aber wenn er gewählt worden ist, geht er dann durch diese Tür in die sogenannte Kammer der Tränen. Da verabschiedet er sich von seinem Leben sozusagen. Er muss also sagen, ich lege jetzt mein ganz normales Leben ab. Dann sind dort drei Gewänder für den Papst, drei weiße Soutanen. Also aus der Erfahrung mit Johannes dem 23. Johannes der 23. war sehr dick. Und die Soutane, die da drin war, passte eben nicht.
Oh,
deswegen hat man, hat man jetzt also drei Soutanen, eine für einen sehr schmalen Papst, eine für einen ganz normalen Papst und eine für einen sehr dicken Papst. Und dort drin steht auch der letzte sogenannte Kardinalsstuhl. Das ist der letzte, den es übrig gegeben hat. Den hat es während der Konklave der vergangenen Jahrhunderte, hat man diesen Kardinalsstuhl erfunden. Das waren Stühle. Und die wurden aufgestellt in den Räumen, in denen die Kardinäle früher gewählt haben, als es das Haus der heiligen Martha noch nicht gab, in das sie jetzt einziehen werden. Das ist ja wie ein Hotel, das ist ja alles sehr komfortabel. Das existierte damals nicht, deswegen hat man einfach Zimmer genommen und denen einen solchen Kardinalsstuhl da reingestellt aus rotem Leder.
Passend den zu den roten Schuhen, nein, also die kommen ja später, ja.
Richtig, und den kann man aber aufklappen. Und den kann man also ganz normal benutzen als einen Stuhl. Da gibt es auch eine Einrichtung, dass man darauf schreiben kann. Aber man konnte den auch aufklappen, um das zu tun, weil damals war der Zugang zu Toiletten sehr schwierig.
Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es auch schon verstanden. Ja,
ja genau. Ja. Deswegen, dass der letzte existente Stuhl steht dort. Okay. Vielleicht als Erinnerung daran, wie schwierig früher die Papstwahlen waren, dort in dieser Kapelle. Und dann zieht der Papst sich um, kommt aus der Kammer, dann Tränen dann raus.
Und diese roten Schuhe, die hat ja Franziskus abgelehnt. Gibt es die auch in mehreren Größen oder sind die einfach so, sind das so Riesenlatschen? So Badelatschen, die ihm passen.
Nein, es gibt für den Papst keine Schuhe. Der Franziskus hat das ja abgelehnt, er ist mit seinen Straßenschuhen dadurch gelatscht. Genau. Der Papst hat keine Schuhe, wenn er gewählt worden ist, sondern nur eine weiße Soutane. Mhm. Die Schuhe sind seine Schuhe, die er anhat. Josef Ratzinger wollte dann später in Erinnerung an einige Päpste, die rote Schuhe getragen haben, diese roten Schuhe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der nächste...
Okay. Ja, also das gehörte nicht standardmäßig dazu, sondern das
Das erinnerte daran, also das war auch ein bisschen peinlich, weil in Wirklichkeit geht diese Tradition auf die letzten römischen Kaiser zurück. Die hatten rote Schuhe. Mhm. Und die Päpste haben dann in Erinnerung an römische Kaiser rote Schuhe getragen. Das ändert sich dann im Laufe der Zeit. Die tragen keine Schuhe mehr, sondern Pantoffeln, rote Pantoffeln. Mhm. Mhm. Und üblich war, wenn man einem Papst seinen Segen erwies, man musste den Pantoffel küssen. Der Pantoffelkuss war über Jahrhunderte also das übliche Zeichen der Ehrerbietung für den Papst. Und wenn du mit mir, ich hoffe ja, dass du mich in Rom mal besuchst.
Ach, irgendwann bestimmt. Mhm.
Wenn du mit mir in den Petersdom gehst, wirst du die Gräber der Päpste sehen. Das sind große Marmorskulpturen dieser Päpste, die man da sehen kann. Und du wirst sehen, einer der beiden Marmor-Pantoffeln ist immer anders gefärbt als der andere, weil jahrhundertelang die Pilger auch diesen marmornen Pantoffel geküsst haben.
Alles abgeschlabbert. Hm.
Deswegen sieht der so ein bisschen gelber aus als der nicht abgeschlabberte.
Aber wenn ich jetzt so höre, was da alles so rumsteht, und ich meine dieses Michelangelo-Ding, wenn das unfassbarste Kunstwerk der Welt, der Vatikan, die katholische Kirche muss damit doch steinreich sein. Und gleichzeitig jaulen sie jetzt rum, sie haben kein Geld. Ich verstehe es nicht. Und wie könnte man das ändern? Sind sie einfach keine guten sind es keine Finanzgenies, die da sitzen? Wer ist zuständig? Erzähl.
Also das ist eine sehr lange Geschichte natürlich.
Oha.
Also ein Problem war natürlich über viele, viele Jahrhunderte, dass wenn man zum Papst gewählt wurde, haben die neuen Päpste in der Regel das Geld, das sie vorgefunden haben, in den Schatztruhen des Vatikans vor allem für sich selber ausgegeben. Da gibt es also jede Menge Beispiele. Einer, der am meisten da sich bedient hat, war Paul V. aus der Familie Borghese. Der hat diese wunderschöne Galleria Borghese gebaut, seiner Familie einen riesigen Palast gebaut. Also der hat mit dem Geld für sich, der hat so viel Geld für sich selber ausgegeben. Das hat, ich denke manchmal über diesen Paul V. nach, weil irgendwie hat er mit diesem ganzen um sich werfen auch was Gutes getan.
Ach, wie denn?
Weil als die Religionskriege in Deutschland ausbrechen zwischen den lutherischen, also den protestantischen Truppen und den katholischen Truppen, wendet sich der deutsche Kaiser an den Papst und sagt, also du hast uns hier diesen ganzen Mist eingebrockt, du hast Martin Luther nicht ernst genommen, du hättest diese Kritik mehr ernst genommen, jetzt musst du auch den Krieg finanzieren. Und dann hat Paul V. Borghese gesagt, sorry, ich bin pleite, ich habe keine Kohle mehr, ich habe so viel Geld ausgegeben für Kunstwerke, für meine ganzen Palais, für meine Paläste, ich habe nichts mehr, der Schatulle ist alles weg. Also das hat es lange gegeben.
Aber wenn die das jetzt alles in Immobilien und Kunst umgewandelt haben, ist es ja immer noch da und doch im Wert gestiegen. Die müssten noch immer reicher werden.
Es gibt, wenn ich noch mal kurz zurückgehen darf, wenn wir beide in die Peterskirche gehen, was ich ja sehr hoffe, wirst du sehen, es gibt dort keine Bilder, sondern jede Menge Mosaike. Das ist deswegen so, weil man wollte, dass diese Kirche nie etwas passieren kann. Also nicht das, was mit Notre Dame in Paris passiert ist. Also bitte kein Holz, das brennen kann. Deswegen gibt es in der Peterskirche nur Steine. Die kann eigentlich nicht abbrennen. Und das Problem war, als der erste Papst, der Reisen gemacht hat, Paul VI., als er angefangen ist zu reisen, hat er also gefragt, wenn wir jetzt ein Land besuchen, was wollen die Gäste von uns haben? Und dann haben die gesagt, also ganz toll, im Vatikan sind ja die Mosaiken, können Sie nicht ein Mosaik mitbringen? Und dann hat Paul VI. Gesagt, super, dann bringen wir für die Gäste ein Mosaik mit. Aber diese Mosaiken sind, selbst wenn sie klein sind, sehr schwer. Und der irische Sekretär des Papstes hat gesagt, also wie stellen Sie sich das vor, Heiliger Vater, wir kommen da die Treppe aus dem Flugzeug runter, ich soll da dem Gastgeber das Geschenk präsentieren, dieses schwere Mosaik, das kann ich gar nicht schleppen, das ist mir viel zu schwer. Dann hat Paul VI. Gesagt, okay, wir brauchen einen Priester, der stark genug ist, hat dann in den Seminaren gesucht und fand einen Riesen, der war 1,92, wog 130 Kilo, der hieß Matschinkus. Paul Casimir Matschinkus, US-Amerikaner, hatte, glaube ich, mal Baseball gespielt. Und der Papst hat gesagt, pass mal auf, also ich brauche jemanden, der dieses tierische Mosaik schleppt. Und dann hat Paul Casimir Matschinkus gesagt, kein Problem, mach ich. Jetzt landet Paul VI. In Manila auf den Philippinen, kommt die Treppe runter, hinter ihm Matschinkus, der dieses Mosaik in der Hand hat. Und dann stürzt ein Attentäter auf Paul den VI. Zu, versucht ihn mit einem Säbel zu enthaupten. Aber Priester haben, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast,
die haben so einen weißen Kragen. Mir wird schwindelig, ja.
Du weißt, dass sie so einen Priesterkragen haben. Dieser Priesterkragen schützt Paul den VI. Der haut mit dem Schwert zwar gegen den Hals des Papstes, verletzt ihn dabei auch, aber den größten Teil dieses Schwungs fängt dieser Priesterkragen ab und dann wirft sich Paul Kasimir Marcinkus mit dem Mosaik auf den kleinen philippinischen Attentäter. Der ist platt wie eine Briefmarke. Paul der VI. Steht auf und sagt zu Marcinkus: Du hast mir gerade das Leben gerettet. Was wünschst du dir? Und dann sagt Paul Kasimir Marcinkus: Ich möchte Chef der Vatikanbank werden. IOR. Und damit begann eine Tragödie, die bis heute andauert und der Franziskus versucht hat, beizukommen, weil dieser Paul Kasimir Marcinkus war ein Sohn eines kleinen Bankangestellten. Und der wollte jetzt zeigen dem Papst, wie geschickt er mit Geld umgeht. Mhm. Und der verballert in wahren Termingeschäften Hunderte von Millionen des Vatikanvermögens.
In welchem Jahr sind wir jetzt ungefähr? Wann hat das angefangen?
Wir sind in der Zeit von Paul VI., der stirbt 1978. Um das Jahr 1900.
Okay, ab da ging es bergab mit der Kohle.
Die Kohle ist weg und jetzt macht Marcinkus einen kolossalen Fehler. Er verbündet sich mit der Banco Ambrosiano. Die hat leider einen großen Haken, weil die ist eng verpflichtet mit der italienischen Mafia, der Cosa Nostra. Das führt dazu, dass diese Bank zusammenbricht. Da gibt es also ganz fiese illegale Geschäfte. Die Mafiosi sind stinksauer. Die hängen den Chef der Bank unter der Blackfriars Bridge in London auf. Der baumelt da. Den zweiten Bankchef vergiften sie im Gefängnis. Die beiden Verwalterinnen, das sind zwei Damen, die stürzen sie vom Dach. Die sind alle tot. Die italienische Staatsanwaltschaft erhebt Klage wegen betrügerischen Bankrotts gegen Marcinkus. Das ist das erste Mal, dass ein Bischof der katholischen Kirche, der zur Kurie gehört, von der Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht wird.
Also sag mal, also was du mir heute alles erzählst, die Bibel ist harmlos gegen all diese Geschichten.
Auf jeden Fall. Das Problem ist, die Staatsanwaltschaft kann aber nichts tun, weil Marcinkus hat einen vatikanischen Pass. Gegen den kann man nicht vorgehen. Und der braucht jetzt dringend Geld, weil die Bank ist pleite, er hat einen Haftbefehl am Hals und er versucht jetzt die Kassen aufzufüllen, indem er eine Bank plündert, die eine ganz normale kleine Sparkasse war, die aber zur katholischen Kirche gehörte. Und zwar gehörte die zu Norditalien, also dem Bereich von Venedig. Und der Chef dieser Bank ist Albino Luciani, der Bischof von Venedig.
Okay.
Und jetzt ist Albino Luciani stinkesauer, weil er merkt, dass aus seiner Bank, für die er verantwortlich ist, jede Menge Geld abgezogen wird, um die Löcher der Vatikanbank zu stopfen. Deswegen ist Albino Luciani stinkesauer auf Marcinkus und greift sich den und sagt: Pass mal auf, du plünderst hier meine Bank. Und Marcinkus sagt: Du kannst mir gar nichts, weil hinter mir steht Papst Paul der VI. Weil ich kann machen, was ich will. Ich habe dir nämlich das Leben gerettet, weißt, wegen der Mosaiken. Und jetzt hat Marcinkus ein Wahnsinnspech, weil Paul der VI. Stirbt und sein Nachfolger, wer wird der Nachfolger? Ausgerechnet dieser Albino Luciani, Johannes Paul der I. Und sobald er gewählt ist, kauft er sich Marcinkus und sagt: Hör mal zu, mein Junge, diese fiesen Bankgeschäfte der ganzen letzten Jahre und meine Bank, die du geplündert hast, jetzt rechnen wir beide ab. Und dann ist er nach 33 Tagen plötzlich tot. Einfach tot. Also, alle im Vatikan wissen, dass Marcinkus mit der Mafia zu tun hat. Alle wissen, dass er ein Motiv hatte. Und dieser rätselhafte Tod von Johannes Paul I. ist nie aufgeklärt worden. Er ist nicht obduziert worden. Du kannst, wenn du vor sein Grab gehst, in der Peterskirche stehen da immer wieder Leute, die da Rosen ablegen und denken, das Geheimnis, das du mit ins Grab genommen hast, was mag das wohl gewesen sein? Aber das war der Ursprung der Probleme der Vatikanbank. Dieser hochkriminelle Paul Marcinkus da wirklich eine Schweinerei nach der anderen gemacht hat.
Und da ist die Kirche bis heute nicht mehr rausgekommen. Also ich meine, was ich so gelesen habe, also es treten immer mehr Leute aus der Kirche aus, gerade in den Ländern, wo die Kohle sitzt, in Deutschland, in den USA.
Stimmt, alles
und
richtig.
Dadurch hat auch die katholische Kirche weniger Geld. Und man kann sich natürlich fragen, wir könnten ja auch einfach mal uns reformieren und offener werden. Dann würden vielleicht in den Ländern, in denen Menschen fortschrittlich denken, gut, stimmt in den USA nicht unbedingt mehr, würden die vielleicht auch mal wieder eintreten, wenn es eine andere Kirche wäre. Aber das ist keine Option, oder?
Hast du dann, also wie gesagt, der Tiefpunkt der Vatikanbank, lass mich das mal kurz sagen, war, dass schließlich die Europäische Bankenaufsicht gegen den Vatikan vorgegangen ist. Die haben gesagt, da laufen illegale Bankengeschäfte. Also es gibt Schmiergeld, das da gezahlt worden ist. Und das war wirklich der totale Tiefpunkt. Dann wurde Franziskus gewählt und hat gesagt, wir brauchen eine totale Reform. Ja. Und dabei stellte sich heraus, dass ganz viele Konten geschlossen werden mussten, weil es in der Tat den Verdacht von Schwarzgeld gab. Und seitdem werden auch zum ersten Mal Bilanzen gemacht. Früher gab es keine Bilanzen.
Gar nicht. Aber wir haben da die Frau Petroni, hast du mir doch erzählt. Die wacht doch jetzt über die Kohle.
Richtig. Und das hat schon bei Franziskus. Ja. Das ist deine Hoffnung. Und wie gesagt, dabei hat sich herausgestellt, der Vatikan ist viel ärmer, als es aussieht. Okay. In Wirklichkeit brauchen die für den Unterhalt der 5000 Immobilien, die sie besitzen, wahnsinnig viel Geld. Und die sind auch alle subventioniert vermietet. Das heißt, die Pfarrer zahlen ungefähr 1 Euro pro Quadratmeter.
Das hast du mir mal erzählt. Ja,
das heißt, die Immobilien kosten eigentlich.
Und die haben da alle so 600 Quadratmeter Wohnungen, hast du mir erzählt, die sie auch nicht brauchen.
Also wenn Aber du hattest doch noch einen Vorschlag, wie man da Geld machen kann. Das würde mich
also
sehr
erstmal interessieren. Ich habe die KI gefragt. Ich habe die KI gefragt, wie retten wir denn jetzt, also nicht, dass ich das unbedingt persönlich möchte oder glaube zu
müssen. Ich möchte das sehr.
Ja, du möchtest das sehr. Ich meine, du könntest ja erstmal von deinen Büchern, deinen Einnahmen, könntest du doch immer nur 10 Cent an den Vatikan geben. Da wäre doch schon ganz viel, oder? Wäre doch schon ganz viel gerettet.
Ach, weißt du, ich spendiere ja schon meine ganze Arbeitskraft
an den Vatikan. Ja, hast du auch wieder recht, genau.
Mach dir keine Sorgen, ich mache so viel Werbung gratis.
Die KI sagt erstmal Tourismus und Eintrittsgelder ausbauen. Alles offensichtlich viel zu günstig. Exklusive Nachtführung, die machst du ja. Also das macht
ja, aber das stimmt doch nicht. Die Eintrittsgelder sind sehr hoch mittlerweile.
Ah, okay,
also
gut.
Das würde ich nicht anheben wollen, weil das kostet schon sehr viel Geld zurzeit.
Dann sagen Sie noch, die KI sagt auch digitale Angebote monetarisieren, also exklusive Online-Vorträge, Livestreams von Papstansprachen mit Spendenoptionen, virtuelle Führungen durch die Sixtinische Kapelle.
Ob man gibt da es, noch ein bisschen gibt es schon, das gibt es schon. Es gibt auch ein hochprofessionelles System, dass du kannst da mieten, du kannst digitale Führer mieten, also das existiert bereits.
Ja, okay, aber dann, siehst du, weiß die KI alles nicht. Vermietung kirchlich Immobilien, ja. Ich denke auch selber so Airbnb. Warum macht man nicht, also die halbe Kardinalswohnung von 600 Quadratmetern oder auch drei Viertel wird einfach vermietet an Menschen
gibt
aus der ganzen Welt, die da direkt wohnen, ganz nah dran sein, ganz authentisch.
Gibt es. Ich habe mal für ein Projekt, wir haben mal einen Fernsehfilm entwickelt für das ZDF und die Leute, die die Drehbücher geschrieben haben, wollten unbedingt im Vatikan recherchieren und auch dort konferieren und dann haben wir im Vatikan die Säle gemietet. Das ist kein Problem. Also wenn du mal im Vatikan dich einmieten willst,
mein Bedürfnis hält sich in Grenzen, muss ich ehrlich sagen. Okay, dann müssen wir jetzt eine Stufe höher gehen. Also wenn das alles sowieso nicht funktioniert, das Interesse gerade ist ja irre groß. Warum macht man nicht ein Reality-TV-Format? Man kann doch, das ist doch fast Dschungelcamp, was du mir jeden Tag von den Kardinälen erzählst, da denke ich, also.
Aber dann, Heike, doch dann machen wir beide uns ja arbeitslos. Wir erzählen das Dschungelcamp.
Du, ich nicht.
Ja. Du und ich, wir machen das. Das geben wir doch nicht ab. Bist du verrückt? Auf keinen Fall. Das machen
aber
wir beide
müsste
weiter.
Dabei noch, man müsste dabei ja noch filmen können. Wenn jetzt in den Schornstein noch eine kleine Kamera installiert wäre, was meinst du, was das bringen würde?
Ja, weißt du, wir erzählen das alles. Das finden die Leute, glaube ich, viel besser.
Ja, ich weiß es nicht. Und was ist jetzt mit dem Ablasshandel? Ich meine, der hat doch super funktioniert damals. Sünden und dann einmal ein bisschen bezahlen. Und dann könnte man so kleine Apps machen. So eine Ablass 2.0.
Ja, das Problem
im Monat.
Ist, der Ablasshandel hat ja letztendlich dann die Reformation ausgelöst. Das war ja keine gute Idee. Also im Grunde hat Leo X. Den Ablasshandel eingeführt, weil er die Kosten für die Peterskirche nicht mehr bezahlen konnte. Ja. Der brauchte sehr, sehr viel Geld, weil der Bau dieser Kirche so wahnsinnig teuer war. Und dann hat der Ablasshandel zur Spaltung der Kirche geführt. Ich glaube, das machen wir nicht nochmal. Das war eine miese Idee.
Aber wenn man das jetzt anders verkauft, so eine Gebets-App oder so. Ich habe jetzt gelesen, es gibt in den USA die Hello-App. Das, also Hello, so wie Heiligen, Wein und so weiter. Da zahlst du 10 Euro im Monat und dann betest du. Da kriegst du tolle Gebetsangebote. Das haben jetzt leider nur die Leute
rund um Trump. Du meinst nicht die Hello-App, du meinst die Holy-App.
Ich meine die Hello-App und die ist nämlich von Leuten rund um Trump. Das haben J.D. Vance und so ein Tech-Millionär gemacht.
Die kenne ich nicht, aber ich habe auch so eine App.
Ja.
Ich bekomme ein Papst-Zitat jeden Tag auf mein Handy.
Okay.
Finde ich auch super.
Was da kostet dich das?
Das kostet gar nichts.
Also das ist der Fehler.
Ja, da hast du recht. Da müssen wir, also bisher ist es gratis. Vielleicht
ja, aber du glaubst gar nicht, diese Hello-App, das ist wirklich hochinteressant, weil da Prominente mit schon für werben. Und du kannst sogar einer Konklave-Challenge beitreten. Warte mal, ich mach das mal eben auf. Da beten aktuell für das Konklave fast 70.000 Leute. Die beten einfach nur und zahlen da 10 Euro im Monat.
Das sollten wir beide auch machen. Für die Kardinäle beten, da bin ich total für. Ja. Aber jetzt muss ich dir noch etwas sagen, meine Liebe. Es gibt eine geheime Liste. Und zwar ist es die geheime Liste, auf der steht der nächste Papst.
Ach, schon wieder? Hatten wir die nicht gerade? So eine uralte, angebliche?
Nein, es gibt jetzt eine topaktuelle, ganz geheime Liste. Und ich glaube, da müssen wir morgen mal drüber reden.
Und es ist wieder jemand, den wir noch nicht hatten? Wieder jemand völlig Neues, ganz oben?
Das hat sich alles gedreht und jetzt gibt es plötzlich eine ganz neue Entwicklung. Und das meine Liebe, okay. Das verrate ich dir dann morgen. Aber natürlich betest du für mich diesmal und für das Konklave.
Vielleicht sind da draußen noch viel mehr Menschen, für die wir beten sollen, gerade aktuell.
Gut, ja, und ich bete für all die Leute in Not und ich bete für dich und du betest für mich.
Ach, unbedingt, wir schaffen das. Bis morgen.
Bis morgen, mein Schatz. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Konklave 2025.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.